Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lass uns gemeinsam auf Gottes Wort hören. Wir wollen heute auf Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 42 bis 47 hören. Ich lese uns für den Zusammenhang die Verse Kapitel 2 ab Vers 37, aber die Predigt wird dann auf über die Verse ab Vers 42 gehen. Apostelgeschichte Kapitel 2, Abvers 37, wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Als sie aber das hörten, und mit das ist die Pfingstpredigt von Petrus gemeint, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und jetzt der Abschnitt für die Predigt. Und sie, also diese 3000 Seelen, blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, warum brauchst du eine gute Gemeinde? Wir haben auf dieser Freizeit viele Gründe dafür gehört. Und ich hoffe und ich bete, dass du ganz neu den Wert von Gemeinde für dich ganz persönlich erkannt hast. Und zum Abschluss dieser Freizeit wollen wir anhand dieser Verse aus Apostelgeschichte 2 viele Fäden der letzten Bibelarbeiten zusammenbinden. Ja, dieser Abschnitt hier, der stammt ganz vom Anfang der neutestamentlichen Gemeinde. Und in den ersten beiden Kapiteln der Apostelgeschichte dreht sich alles um, was wir Pfingsten nennen. In Kapitel 1 kündigt Jesus den Aposteln an, der Heilige Geist wird kommen, und dann lesen wir in Kapitel 1, wie sie darauf warten. Und dann nach 10 Tagen kommt der Heilige Geist. Er kommt sichtbar, er kommt hörbar. Petrus predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben. 3000 Menschen tun Buße, lassen sich taufen und erleben ganz persönlich, wie die Verheißung des Heiligen Geistes sich auch an ihnen erfüllt. Und damit wird deutlich, der Heilige Geist ist nicht nur so für den inneren Kreis, den Inner Circle der Apostel gedacht, sondern der Heilige Geist wohnt in jedem einzelnen Menschen, der durch den Glauben zu Jesus Christus gehört. Und in diesem Sinn ist Christsein die Verantwortung von jedem einzelnen Menschen. Nicht jeder der Juden, die die Predigt von Petrus gehört haben, die haben geglaubt. Ja, manche haben ja auch gespottet, die haben die Apostel gesehen und gesagt: Ey, schau mal, die sind betrunken. Andere waren verwirrt. Aber 3000 von ihnen sagen: Dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Ich bin wirklich Sünder. Petrus hat recht. Jesus ist der, den ich brauche. 3000 Menschen haben das Evangelium verstanden, jeder für sich. Und wahrscheinlich ist das manchmal so weit gegangen, dass manchmal der Bruder Ja gesagt hat zu Jesus und die Schwester neben ihm nur den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat: Sag mal, geht's noch? Oder die Ehefrau sich taufen ließ, während der Ehemann gesagt hat: Sag mal, was ist mit dir passiert? Vers 41, der Vers direkt vor unserem Abschnitt, der endet so: Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und die Frage, die man sich doch stellt, ist: Hinzugetan, wozu hinzugetan? Ja, normal, wenn wir das Wort hinzutun verwenden, müssen wir irgendwie sagen, wozu man etwas hinzutut. Ja, vielleicht kennst du das von WhatsApp-Gruppen. Manchmal erscheint dann da so ein kleiner Satz: XY wurde der Gruppe hinzugefügt. Und dann ist auch klar, hier ist eine Person und die wurde einer Gruppe hinzugefügt. Aber hier ist es nicht sofort klar. Die Frage stellt sich, wozu werden sie hinzugefügt? Der Vers gibt darüber keine Auskunft. Und um die Antwort zu bekommen, müssen wir springen bis an das Ende von unserem Abschnitt, zu Vers 47. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, die Antwort lautet: Zur Gemeinde oder zur Kirche wurden diese 3000 Leute hinzugetan. Diese 3000 Leute, jeder für sich hat Buße getan, jeder hat von sich aus geglaubt, aber sie wurden gleichzeitig Teil von einer Gemeinschaft, von einer Gemeinde, von einer Kirche, von der Ekklesia. Und die Verse 42 bis 47, also unser Predigtabschnitt, die zeigen uns heute Morgen, wie Menschen in Gemeinschaft leben, weil sie Gemeinde sind. Und dadurch wird deutlich, die ersten Christen haben sofort eine Gemeinschaft gebildet. Oder besser in den Worten, die Gottes Wort hier benutzt, sie wurden von Gott zu dieser Gemeinschaft gemacht. Es war nicht ihre Idee, boah, wir glauben jetzt alle dasselbe, lasst uns mal treffen. Es war Gottes Idee. Warum? Weil Gott der Überzeugung ist, dass jeder Christ andere Christen braucht. Und warum das so ist, das zeigen uns die Verse heute. Wir bekommen einen Einblick in das Gemeindeleben der ersten Gemeinde des neuen Bundes, der Gemeinde von Jerusalem. Und wir lernen daraus, warum auch wir als Christen 2000 Jahre später nicht auf eine gute Gemeinde verzichten dürfen. Mein Thema lautet: Warum jeder Christ eine gute Gemeinde braucht. Und wir wollen uns dazu heute drei Gründe anschauen, warum jeder Christ, also auch du, eine gute Gemeinde braucht. Erstens, weil eine gute Gemeinde das Evangelium lehrt und lebt. Zweitens, weil eine gute Gemeinde deinen Charakter fordert und fördert. Und drittens, weil eine gute Gemeinde für andere strahlt und scheint. Warum brauchst du eine gute Gemeinde? Weil eine gute Gemeinde das Evangelium lehrt und lebt. Dein Charakter fordert und fördert und für andere strahlt und scheint. Denn die Verse 42 bis 47 haben einen interessanten Aufbau. Und ich denke, es ist leichter, diese Verse zu verstehen, wenn wir verstehen, wie sie aufgebaut sind. Ja, Vers 42, dieser erste und ganz bekannte Vers, der ist wie so eine kurze Zusammenfassung, Kurzform. Vers 42 sagt: Und sie, also die 3000 Bekehrten, blieben beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und die weiteren Verse 43 bis 47, die entfalten jetzt das, was in Vers 42 angerissen wird. Das heißt, wir orientieren uns an Vers 42 und schauen dann immer in den anderen Versen, wie das weiter entfaltet wird. Und in Vers 42 werden vier Dinge angesprochen, mit denen sich diese Gemeinde im Kern beschäftigt hat. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Beten. Was diese vier Aspekte miteinander alle gemeinsam haben, so unterschiedlich wie sie aussehen, alle diese vier Dinge haben direkt etwas mit dem Evangelium zu tun. Mit der Botschaft, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden. Er hat den Weg frei gemacht zum Vater. Wir dürfen leben und wir haben jetzt Zugang zu unserem Vater im Himmel. Das war ja die Botschaft, die Petrus gepredigt hat an diesem Tag. Dieses Evangelium war der Inhalt des Glaubens von all den 3000 Menschen, die an diesem Tag zum Glauben gekommen sind. Aber damit nicht genug. Dieses Evangelium war nicht nur die Botschaft, durch die sie zum Glauben gekommen sind, sondern es war auch die Botschaft, die alles geprägt hat, was sie nachher gemacht haben. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Du brauchst eine gute Gemeinde, weil sie das Evangelium lehrt und lebt. Schauen wir uns die vier Begriffe aus Vers 42 genauer an und fragen uns jeweils, was hat dieser Begriff mit dem Evangelium zu tun? Als erstes wird hier die Lehre der Apostel genannt. Die Lehre der Apostel, das bedeutet, das Evangelium wird gelernt. Diese Lehre ist das, was die Apostel über Jesus erklärt haben. Ja, wir müssen uns ja in diese Christen reinversetzen. Die hatten ja einen großen Nachteil im Vergleich zu uns. Sie hatten nicht das Neue Testament. Das Alte spricht zwar auch über Jesus, aber eben deutlich verborgener. Jetzt war Jesus gekommen und die Apostel, also die Jünger von Jesus, haben jetzt den ersten Christen erklärt, was hat es mit Jesus auf sich? Wer ist er eigentlich? Was hat er getan? Und was bedeutet das für mein Leben? Das heißt, die Gemeinde hat sich getroffen und sie hat den Aposteln zugehört, während sie das Evangelium erklärt haben. Ich habe ja eben schon gesagt, Vers 42 zeigt uns die vier Aktivitäten der Gemeinde. Und die Verse danach erklären das genauer. Und jetzt können wir mal weiterschauen in Vers 43. Was passiert, als die Apostel gelehrt haben? Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Wir sehen hier zwei Dinge, die passiert sind, als die Apostel das Evangelium gelehrt haben. Erstens, die Menschen wurden mit Gottesfurcht erfüllt. Gottesfurcht bedeutet, kurz auf den Punkt gebracht, den ganzen Gott mit deinem ganzen Leben auf dem Schirm zu haben. Gottesfurcht bedeutet, den ganzen Gott mit deinem ganzen Leben auf dem Schirm zu haben. Den ganzen Gott als liebenden Erlöser, als souveränen König, aber auch als gerechten und heiligen Richter. Und mit dem ganzen Leben bedeutet, ja, die Lehre ist nicht nur etwas für deinen Kopf, wo du vielleicht 247 theologische Wahrheiten abhakst und sagst, ja, glaube ich alles. Und sie vielleicht sogar erklären und begründen kannst. Es geht darum, dass du mit deinem ganzen Sein von diesen Wahrheiten erfasst wirst. Dass du mit deinem ganzen Sein davon erfasst wirst, wer dieser Gott ist. Es geht darum, dass die Lehre, die du kennst, prägt, wie du lebst. Das ist Gottesfurcht. Und genau das ist hier passiert. Die Apostel haben gelehrt und die Menschen haben das nicht einfach abgenickt. Die haben nicht gesagt, ja, das stimmt schon. Es war eine gute Predigt heute, Petrus. Nicht schlecht. Nee, diese Menschen wurden davon erfasst. Und zweitens lesen wir in Vers 43, dass die Lehre der Apostel begleitet wurde von Wundern und Zeichen. Ja, das prägt ja diesen ganzen Tag von Pfingsten. Schon damals war es ja so, dass die Apostel gepredigt haben. Sie hatten Feuerzungen auf dem Kopf. Sie wurden in anderen Sprachen gehört. Und die Frage ist, was haben die Wunder mit der Lehre zu tun? Antwort: Diese Wunder bestätigen die Autorität der Apostel. Es hätte ja grundsätzlich jeder kommen können. Ja, morgen kommen die Aliens und landen auf deinem Kopf. Und wenn du keinen Aluhut aufhast, dann hast du ein Problem. Wer sagt den Leuten damals, dass die Lehre der Apostel wahr ist, während dieser Satz völliger Blödsinn ist? Der Unterschied besteht darin, dass die Lehre der Apostel über Jesus von Gott durch diese Zeichen und Wunder beglaubigt wurde. Gott sagt im Prinzip, diese Männer haben Recht mit allem, was sie sagen. Und ich bestätige das, indem sie in meiner Kraft Zeichen und Wunder tun. Das war bei Jesus schon ganz ähnlich, als er auf der Erde war. Auch Jesus hat nicht Wunder getan, damit die Menschen begeistert sind oder damit diese Welt zu einem besseren Ort wird oder damit jeder was zu gucken hat. Die Wunder waren ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich der ist, der er zu sein behauptet. Und genauso war es mit den Aposteln. Die Zeichen bestätigen, die Apostel haben recht. Sie haben von Gott die Autorität bekommen, Jesus zu erklären. Das ist die Lehre der Apostel. Beglaubigt durch Zeichen und Wunder, das Evangelium wird gelernt. Das zweite Kennzeichen der Gemeinde aus Vers 42 ist die Gemeinschaft. Wir könnten es auf den Punkt bringen mit, das Evangelium wird gelebt. Ja, wenn wir darüber nachdenken, was hat Jesus eigentlich am Kreuz getan? Dann ist die erste Antwort, die wir oft geben, er hat dort für meine Sünden bezahlt. Und das ist völlig richtig. Aber Gottes Wort sagt uns, dass Jesus noch mehr getan hat. In Epheser 2, Vers 16 schreibt Paulus, dass Jesus völlig unterschiedliche und oft verfeindete Menschen versöhnt hat und in eine Gemeinde gestellt hat. Und der Punkt ist, in Epheser 2, Vers 16, der uns vielleicht überrascht, auch das hat er am Kreuz getan. Die Gemeinde unterscheidet sich damit von jedem anderen Verein der Welt. Die Gemeinde ist nicht ein Verein von so religiös veranlagten Menschen, die alle Jesus ganz toll finden und ansonsten keine Hobbys haben. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Jesus, von Menschen, die Jesus am Kreuz miteinander versöhnt hat. Und deswegen ist die Gemeinde in einem gewissen Sinn gelebtes Evangelium. Wie diese Gemeinschaft dann ganz praktisch ausgesehen hat, das sehen wir in den Versen 44 und 45. Dort lesen wir, alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Hier wird deutlich, die Gemeinschaft bestand nicht nur in guten Zeiten, wo man entspannt Zeit miteinander zusammen verbringen konnte. Die Gemeinschaft bestand auch nicht nur in guten Worten, sondern in ganz konkreter, praktischer Hilfe, wo es nötig war. Und dort in der Gemeinde in Jerusalem war es eben vor allem finanziell. Gemeinschaft, das ist das Evangelium gelebt. Das dritte Kennzeichen in Vers 42 ist das Brotbrechen, also das Abendmahl. Das bedeutet, dass sie das Evangelium geschmeckt haben. Ja, wir hatten gelernt, gelebt und jetzt geschmeckt. Genauer erklärt wird das in Vers 46. Sie brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken. Das Abendmahl lässt uns das Evangelium sehen und riechen und vor allem schmecken. Im Wort Gottes hören wir das Evangelium mit unseren Ohren. In Taufe und Abendmahl nehmen wir das Evangelium wahr mit unseren anderen Sinnen. Das Abendmahl, das versichert dir, dass Jesus so sicher durch seinen Tod für alle deine Sünden bezahlt hat, wie du Brot und Wein gerade mit deinen Geschmacksknospen schmeckst. Aber nicht nur das, das Abendmahl ist etwas, was wir gemeinsam feiern. Wir haben das eben schon bei der Gemeinschaft gesehen. Das Evangelium ist nicht nur die Botschaft, wie Gott uns mit sich selbst versöhnt hat. Es ist nicht nur eine vertikale Sache. Natürlich die im Zentrum, sondern es hat auch horizontale Auswirkungen. Durch das Kreuz hat Gott uns in Jesus Christus miteinander versöhnt. Und deswegen geht es beim Abendmahl nicht nur um die Beziehung zwischen dir und Gott, sondern es geht auch um die Beziehung mit deinen Geschwistern, mit denen du gemeinsam das Abendmahl feierst. Und das vierte Kennzeichen aus Vers 42 ist gemeinsames Beten. Wir könnten sagen, das ist das Evangelium genutzt. Gelernt, gelebt, geschmeckt und jetzt genutzt. Das Ziel von Jesu Tod am Kreuz ist nicht nur, dass deine Sünden jetzt einfach weg sind. Ja, dein Konto ist sozusagen auf Null und jetzt ist alles gut. Keine Schulden mehr. Das Ziel des Evangeliums, das Ziel des Kreuzes ist, dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst und dass du diese Gemeinschaft auch lebst. Denn dazu bist du geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ja, das war ja das, was Adam und Eva vor dem Sündenfall im Paradies genossen haben. Gemeinschaft mit Gott. Und irgendwann, im neuen Himmel und der neuen Erde, werden wir für immer in Gottes Gegenwart leben. Und da wirst du dann mit deinen Augen sehen dürfen, wie er ist. Aber bis dahin hast du vor allem Gemeinschaft mit Gott, wenn du betest. Wenn du betest, vor allem, wenn du mit anderen betest. Wenn du mit anderen betest, auch wenn du alleine betest, aber vor allem mit anderen, dann nutzt du das Evangelium ganz praktisch. Du nutzt den Weg, den Gott freigemacht hat für dich. Später in den Versen wird es dann auch wieder aufgegriffen. In Vers 47 heißt es am Anfang, sie lobten Gott. Ja, sie haben bewusst die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Und wenn du betest, gehst du den Weg in die Gemeinschaft zu Gott. Diesen Weg, den Gott durch Jesus Christus für dich freigemacht hat. Vers 42 kompakt zusammengefasst. Die Lehre der Apostel, du lernst das Evangelium. Die Gemeinschaft, du lebst das Evangelium. Das Abendmahl, du schmeckst das Evangelium. Und das Gebet, du nutzt das Evangelium. Vielleicht sagt jetzt der ein oder andere, ja, alles schön und gut, aber das geht doch auch alles ohne Gemeinde. Ich kann alleine in der Bibel lesen, ich kann außerhalb der Gemeinde mit anderen Christen Gemeinschaft haben, ich könnte sogar alleine das Abendmahl feiern und beten kann ich sowieso besser alleine. Mit Ausnahme vom Abendmahl stimmt das irgendwo auch. Du kannst nicht nur alleine Bibel lesen und du kannst nicht nur alleine beten, du sollst das sogar auch alleine tun. Aber in erster Linie soll es in der Gemeinschaft der Gemeinde passieren. Lies von hier aus in der Apostelgeschichte weiter. Es sind noch 26 Kapitel danach. Und lies in den Briefen. Und du wirst eher selten auf Leute treffen, die alleine beten oder alleine mit Inhalten über Gott belehrt werden. Das gibt es, keine Frage. Und wir sollen es auch tun, aber es ist nicht so häufig. Viel öfter hören Menschen in Gemeinschaft auf Gottes Wort und beten gemeinsam. Und umgekehrt sind diese vier Dinge genau die Dinge, die wir als Gemeinde zentral tun sollen. Lehren, Gemeinschaft haben, Abendmahl feiern, beten. Ja, Mitglieder einer Gemeinde können noch viel mehr Dinge zusammen machen. Sie können zusammen auf Freizeiten fahren, sie können sich zum Frühstücken treffen, sie können miteinander Volleyball oder Fußball spielen, sie können miteinander einfach reden oder sich zuhören oder beides, sie können zelten gehen, sie können sich gegenseitig auf Baustellen helfen, sie können miteinander Holz machen, was auch immer. Das ist alles super. Macht das weiter. Aber zentral stehen diese vier Dinge und das seit 2000 Jahren unverändert. Und wenn du treu diese Dinge tust, also nicht nur irgendwie die Gemeinde besuchst, sondern in der Gemeinde wirklich lebst, dann wirst du im Glauben wachsen. Ich habe schon öfter gehört, wenn Christen sich miteinander unterhalten haben, die sich neu kennengelernt haben, dann hat so der eine den anderen gefragt, sag mal, welche Gemeinde besuchst du eigentlich? Und er hat dann geantwortet, ja, ich besuche die und die Gemeinde. Und mein Gedanke ist dann immer, Gott will nicht, dass du eine Gemeinde besuchst. Er will, dass du ein lebendiges Mitglied einer Gemeinde bist. Denn der Heilige Geist wirkt zentral durch diese vier Dinge an deinem Herzen, indem er dich gerade durch diese Dinge immer wieder an das Evangelium erinnert. Und alles herum gesagt, wenn du meinst, auf diese Dinge verzichten zu können, dann wirst du im Glauben vor dich hindümpeln. Das ist wie beim Sport. Ja, trainierst du, machst du Fortschritte. Lässt du es bleiben, stagnierst du. Oder beim Musikinstrument oder wo auch immer. In der Gemeinde lernst und lebst du das Evangelium. Und das zeigen diese vier Begriffe aus Vers 42, die dann näher erklärt werden in den Versen danach. Und dein Wachstum im Glauben durch Gebet, Lehre, Abendmahl, das hat dann Auswirkungen auf deinen Charakter, ganz persönlich. Es ist Teil deines Wachstums im Glauben, dass auch dein Charakter geformt wird. Mein zweiter Punkt, du brauchst eine gute Gemeinde, weil sie deinen Charakter fordert und fördert. Es sind zwei Charaktereigenschaften, die in diesen Versen ganz besonders betont werden. Es ist Beständigkeit und Selbstlosigkeit. Beständigkeit und Selbstlosigkeit. Erstens Beständigkeit. Vers 42 heißt es, sie blieben beständig in der Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, gebeten. Ja, und über dieses Wort beständig liest man, glaube ich, ganz schnell drüber. Aber das bedeutet, die haben das nicht nur einmal gemacht, ja, vielleicht solange es neu und cool und spannend war. Sie haben es nicht nur so lange gemacht, wie die Anfangseuphorie da war, aber gerade Christ geworden. Es war voll begeistert, alles neu, alles spannend. Nein, die haben das beständig durchgezogen. Auch als Widerstand kam, auch als es normaler wurde und nicht mehr so spannend war. Auch dann, als ihnen die ersten Leute auf den Keks gegangen sind, nach dem Motto, jeder ist ja normal, bis du ihn kennenlernst. Aber die Christen in Jerusalem blieben beständig dabei. Ja, das Wort ist hier ganz zentral. Es ist nämlich so zentral, dass es in dem Abschnitt nochmal auftaucht, Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und so weiter. Ja, wir reden heute meistens nicht mehr von Beständigkeit, sondern eher von Verbindlichkeit oder Verlässlichkeit. Und ich glaube, diese Charaktereigenschaft ist in unserer Kultur heute echt Mangelware. Warum? Wir haben heute erstens viele, viele andere Möglichkeiten, was man stattdessen tun könnte. Ja, wenn du im Mittelalter aufgewachsen bist, in so einem Dorf, dann hattest du sonntagmorgens eigentlich nicht viele Optionen, was du machen kannst, statt in den Gottesdienst zu gehen. Aber heute hast du 1000 Möglichkeiten, was du stattdessen machen kannst. Und zweitens, im Zeitalter des Handys kannst du ganz schnell Termine zu- oder absagen. Der Klassiker ist ja, sorry, mir ist was dazwischen gekommen, geht doch nicht. Manchmal ist das gut, da kann man jemanden noch informieren, bevor er losfährt. Manchmal ist das aber auch gar nicht gut. Und ich behaupte, es ist öfter gar nicht gut. Früher musste man wahrscheinlich, ich komme nicht mehr aus der Generation, aber die Älteren werden das wissen, man musste eine Verabredung manchmal einfach durchziehen, weil es gab keine Möglichkeit mehr, sie abzusagen. Wir sind heute flexibler und mobiler. Und das hat gute Seiten, aber das Problem der Unverbindlichkeit ist dadurch ein massives Problem in unserer Kultur geworden. Und ich behaupte auch, in unseren Gemeinden. Dieser ersten Christen hier hat Beständigkeit ausgezeichnet. Das ist die erste Charaktereigenschaft, die hier betont wird. Die zweite ist Selbstlosigkeit. Ja, die Gemeinde ist nicht dazu da, um dein Ego zu polieren. Wenn du dafür einen Ort suchst, dann musst du woanders suchen. In der Gemeinde kommen erst ganz viele Dinge, bevor es um dich geht. Wo sehen wir das mit der Selbstlosigkeit in diesem Abschnitt? Vers 44, die Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Wir haben das eben schon gesehen, die Leute waren bereit, ihr eigenes Geld abzugeben für Leute, die es nötiger hatten. Ja, wir sehen gerade hier gelebte Gemeinschaft. Immer wieder im Neuen Testament lesen wir, dass gerade in der Gemeinde in Jerusalem viele arme Leute waren. Geld war nicht in Massen vorhanden. Aber die Leute haben sich gegenseitig unter die Arme gegriffen und sich gegenseitig geholfen. Die, die mehr hatten, haben abgegeben. Diese Verse sind manchmal so verstanden worden, als wären die ersten Christen Kommunisten gewesen. Aber das steht hier nicht. Die Christen haben hier nicht, wie im Kommunismus, ihren Privatbesitz einfach abgeschafft und dann einer korrupten Staatsmacht überlassen, damit diese es dann verteilt, wobei sie das meiste für sich behält. Das ist Kommunismus, aber das ist hier nicht passiert. Sondern die Menschen haben freiwillig, das ist der Punkt, freiwillig auf Besitz verzichtet, um Ärmere zu unterstützen. Das ist ein riesiger Unterschied. Die Bibel sagt eindeutig, von der ersten bis zur letzten Seite, es gibt so etwas wie Privatbesitz. Das macht das 8. Gebot deutlich, du sollst nicht stehlen. Wenn es keinen Besitz gibt, macht das Gebot keinen Sinn. Aber warum waren die Leute so freigebig? Das ist ja die viel wichtigere Frage. Sie wussten, dass alles, was sie haben, sowieso Gott gehört. Dass alles ultimativ von ihm kommt. Alles, was wir über das Jahr verdienen und kaufen und essen, ist Gottes Geschenk an uns. Und eine Form zum Ausdruck zu bringen, dass du dankbar bist, etwas von dem, womit Gott dich versorgt, weiterzugeben, ist, dass du andere unterstützt. Und genau das haben die Christen in der ersten Gemeinde gemacht. Aber die Selbstlosigkeit, die wird nicht nur deutlich im Umgang mit Geld, mit Finanzen, sondern sie haben auch ansonsten gemeinsam an einem Strang gezogen. Vers 46 lesen wir nicht nur, dass sie beständig zusammen waren, sondern auch einmütig. Ja, es war so, dass jeder versucht hat, den anderen mit hineinzunehmen und nicht sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Es ging darum, gemeinsam Gott zu suchen. Und das bedeutet eben auch manchmal persönliche Unterschiede auszuhalten oder darüber hinwegzusehen. Und in Vers 46 sehen wir, wie sich das ganz konkret gezeigt hat. Das ist mehr als ein frommer Wunsch. Sie haben sich gegenseitig eingeladen zum Essen. Das ist das Thema Gastfreundschaft, über das wir in diesen Tagen auch schon nachgedacht haben. Und jeder, der schon Leute zu sich nach Hause eingeladen hat, der weiß, Gastfreundschaft ist was echt Schönes. Aber es ist auch echt anstrengend und echt teuer. Das eigene Haus oder die eigene Wohnung für Gäste zu öffnen, verlangt Selbstlosigkeit. Und diese Selbstlosigkeit sehen wir hier bei den ersten Christen. Es werden uns hier zwei Charaktereigenschaften vor Augen gemalt, die für Gemeinde ganz wichtig sind. Beständigkeit und Selbstlosigkeit. Und weißt du, keinem von uns ist das angeboren. Wir müssen es lernen. Als Kinder müssen wir das schon lernen und als Erwachsene vielleicht noch viel mehr. Gerade heute in unserer so unverbindlichen und individualistischen Zeit. Und der Ort, wo Gott dir das beibringen möchte, das ist die Gemeinde. Deswegen brauchst du eine gute Gemeinde. Ja, die Gemeinde fordert von dir Selbstlosigkeit und Beständigkeit und sie fördert diese Dinge in dir, wenn du dich darauf einlässt. So, dass es dir leichter fällt und du anfängst, diese Charaktereigenschaften immer mehr zu schätzen. Ich hatte eben schon dieses Beispiel vom Training im Sport. Ja, wenn man anfängt mit Trainieren, das kostet am Anfang Überwindung. Es fordert dich. Und am nächsten Tag tut es sogar richtig weh. Aber irgendwann merkst du, ich werde fit und es tut mir gut. Und dann merkst du, wie es sich gelohnt hat zu investieren. Du brauchst eine gute Gemeinde, weil du es in der Gemeinde lernst, das Evangelium zu kennen und dementsprechend zu leben. Punkt 1. Du brauchst eine gute Gemeinde, weil dein Charakter in der Gemeinde geschult wird. Punkt 2. Aber wir sehen hier noch einen dritten Grund, warum du eine gute Gemeinde brauchst. Die Gemeinde ist nämlich einer von Gottes Wegen, sein Licht in dieser Welt scheinen zu lassen. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Du brauchst eine gute Gemeinde, weil sie für andere strahlt und scheint. Und natürlich ist es die Aufgabe jedes einzelnen Christen in dieser Welt, Zeugnis zu sein. Natürlich ist es die Aufgabe jedes Christen in dieser Welt, für Jesus zu leuchten. Und natürlich könnte man dann die Frage stellen, geht nicht zumindest das auch ohne Gemeinde? Irgendwo schon, aber es fehlt etwas ganz Entscheidendes. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja, wenn jemand in Deutschland ein politisches Anliegen hat, so völlig unabhängig davon, ob es ein gutes ist oder ein völlig absurdes, dann kann er sich natürlich an die nächste Straßenecke stellen mit so ein paar Plakaten und kann sagen, ich fordere XY. Die Wahrscheinlichkeit ist nur relativ hoch, dass er vermutlich keinen davon überzeugen wird, dass das eine gute Idee ist. Genau weil das so ist, haben sich Menschen in Deutschland zu Parteien zusammengeschlossen. Menschen, die ähnliche politische Überzeugungen haben und die Chance, dann Dinge durchzusetzen und für diese Anliegen, für die man steht, wirklich zu werben, ist natürlich deutlich höher. Bei einer Gemeinde ist es gar nicht so viel anders. Natürlich ist eine Gemeinde keine politische Partei, versteht mich nicht falsch. Sie ist eine Gemeinschaft der Kinder Gottes in dieser Welt. Sie ist eine übernatürliche, feste und sichtbare Gemeinschaft. Aber auch diese Gemeinschaft ist als Gemeinschaft nach außen getreten. Menschen zusammen strahlen für Jesus. Ich möchte euch das mal an unserer Gemeinde zeigen. Ja, ich will damit nicht sagen, dass wir das jetzt besser machen oder besonders vorbildlich darin sind. Aber es geht mir um den Punkt, warum wir als Gemeinde viel besser für Jesus leuchten können, als nur als Einzelne. Ja, wir feiern als Gemeinde öffentliche Gottesdienste. Ja, heute vielleicht nicht so sehr wie sonst, aber grundsätzlich in einem Gebäude, das wir öffentlich zugänglich machen. Und prinzipiell ist jeder dazu eingeladen, dazu zu kommen. Wir laden dazu ein im Internet, bei Straßeneinsätzen, im persönlichen Gespräch, wenn wir Freunde einladen. als Gemeinde gehen wir mit unserem Christsein an die Öffentlichkeit. Und es geht in dieser Form nicht alleine. Das hat Gott auch gar nicht für alleine vorgesehen, sondern er hat die Gemeinde geschaffen. Und das sehen wir hier schon bei den ersten Christen. Ja, sie haben sich in den Häusern getroffen, das ist völlig in Ordnung. Aber sie haben noch mehr gemacht, Vers 46. Sie haben sich auch im Tempel getroffen. Warum? Ja, im Prinzip war der Tempel für sie ja nicht mehr wichtig. Ja, sie mussten ja nicht mehr opfern. Sie hatten Jesus. Warum haben sie sich im Tempel getroffen? Wollten sie die Juden provozieren bei ihrem jüdischen Gottesdienst? Nein. Sie wollten als Gemeinschaft mit ihrem Glauben an die Öffentlichkeit gehen, um gemeinsam für Jesus zu strahlen. Und es hat funktioniert. Was ist passiert? Vers 47 weiter. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, das ist nicht nur der Schluss oder das Fazit des Abschnitts. Das ist die direkte Folge davon, dass sie Gottesdienst öffentlich im Tempel gefeiert haben. Sie haben als Gemeinde für Gott gestrahlt. Auf den Punkt gebracht, Gott gebraucht Gemeinden, um Gemeinden wachsen zu lassen. Natürlich will ich damit nicht sagen, hör auf, für Jesus zu strahlen, wenn du alleine bist. Ganz im Gegenteil. Selbstverständlich sollst du durch dein Reden und dein Handeln auf Jesus hinweisen. Wenn du alleine als Christ irgendwo bist, ja, in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, bei deinen Nachbarn, in deinem Verein, vielleicht sogar in deiner Familie, wenn du alleine bist als Christ. Aber selbst dann ist es wichtig, dass du in der Gemeinschaft der Gemeinde dafür ausgerüstet und gestärkt wirst. Kurz gesagt, die Gemeinde ist nicht nur eine Gruppe, zu der alle gehören, die zu Jesus gehören. Es ist gleichzeitig ein Geschenk, was Gott dieser Welt, dieser gefallenen Welt macht, um diese Welt auf sich hinzuweisen. Du bist nichts. Dein Volk ist alles. Wie viele Ideologien haben das gebrüllt oder brüllen es immer noch? Was du denkst, ist egal. Und wenn du anders denkst, ist es gefährlich. Der Mensch, der von Gott wunderbar und einzigartig erschaffen ist, der soll untergehen im Einheitsbrei der gleichgeschalteten Gemeinschaft. Das ist radikaler Kollektivismus. Und auf der anderen Seite haben wir diese Einstellung, es ist dein Ding, es ist dein Leben. Lass dir von niemandem reinreden, mach dein Ding. Du lebst nur einmal. Dir stehen alle Türen offen. Aber du bist dabei leider auch völlig auf dich alleine gestellt. Radikaler Individualismus. Und wisst ihr, diese beiden Denkweisen vom radikalen Kollektivismus und radikalen Individualismus, irgendwie pendelt unsere Kultur, die Kulturen der Welt immer vom einen ins andere Extrem. Entweder dein Du geht in der großen Masse verloren oder du bist auf dich alleine gestellt. Gottes Plan mit seinen Kindern steht weit über diesen Extremen. Gott hat dich einmalig gemacht. Wir sind alle unterschiedlich und wir sind alle alleine vor Gott verantwortlich, persönlich. Das nimmt dir niemand hier in dieser Gemeinde ab. Du bist verantwortlich zu glauben, Buße zu tun und Jesus nachzufolgen. Aber gleichzeitig gehörst du zur Gemeinde, zur Gemeinschaft. Und damit spiegeln wir auch in gewisser Weise den Schöpfer der Gemeinde wider. Damit bin ich am Donnerstagabend eingestiegen und damit möchte ich heute enden. Ich sage bewusst in gewisser Weise, wir dürfen das nicht überstrapazieren. Unser Gott, drei Personen, ein Gott. Viele unterschiedliche Christen, eine Gemeinde. Eine Gemeinde, in der du das Evangelium kennen und leben lernst. Eine Gemeinde, in der dein Charakter geformt und gefördert wird. Eine Gemeinde, durch die du in dieser Welt für das Evangelium strahlst. Und genau deswegen brauchst du eine gute Gemeinde. Amen.